Klimawandel, Migration, Pandemie, der Krieg ist in Europa zurück, Teuerung. Wir kommen in ein neues Gebiet und haben noch keine Landkarte dafür.
Ich glaube, gerade in diesen unruhigen Zeiten kann so ein Bezugspunkt selbstverständlich das Rote Kreuz sein. Ich glaube, mehr denn je ist das Rote Kreuz in solchen Situationen auch gefordert.
Genauer gesagt, der gesellschaftspolitische Podcast des Österreichischen Roten Kreuzes.
Guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Folge von Genauer gesagt, dem gesellschaftspolitischen Podcast des Österreichischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Fried Lux und gemeinsam mit Robert Dämpfer darf ich diese Podcast-Reihe moderieren. Robert Dämpfer ist Leiter der Abteilung Gesellschaftspolitik. Schön, dass wir diese Reihe gemeinsam gestalten.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Ich begrüße unseren ersten Gast, Michael Oprisnik, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir führen in diesem Podcast Gespräche mit Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen und wollen dabei auch zum Abbau von Verwirrung in unruhigen Zeiten beitragen. Wir widmen uns Themen, die viele Menschen beschäftigen, und wir haben dabei immer auch die Arbeit des Roten Kreuzes im Blick. Zum Auftakt sprechen wir heute mit jemandem, der diese Arbeit kennt wie kaum ein anderer.
Herr Generalsekretär, Sie und die Geschäftsleitung der Rotkreuz-Bundesorganisation wurden kürzlich für 5 Jahre wiederbestellt. Von unruhigen Zeiten war schon die Rede, also mitten in einer Zeit, in der sich bisher feste Bezugspunkte enorm verändern. Stichworte Klimawandel, Migration, Pandemie, der Krieg ist in Europa zurück, Teuerung. Wir kommen in ein neues Gebiet und haben noch keine Landkarte dafür. Das merken wir persönlich in unserem Umfeld und auch in unseren Institutionen. Wie geht es dem Roten Kreuz damit? Sind Änderungen und Neuerungen notwendig?
Spannende Frage. Sie haben in Ihrer Einleitung gesprochen von festen Bezugspunkten, die verloren gehen. Und ich glaube, gerade in diesen unruhigen Zeiten, wo, Herr Lux hat es erwähnt, sehr oft Verwirrung herrscht, kann so ein Bezugspunkt selbstverständlich das Rote Kreuz sein. Ich glaube, mehr denn je ist das Rote Kreuz in solchen Situationen auch gefordert. Warum meine ich das? Es gibt ja in Österreich kaum eine Institution, die mit so einem großen Sympathievorschuss, mit so einem großen Vertrauensvorschuss gesegnet ist. Und insofern kann gerade in unruhigen Zeiten so eine Organisation sowas wie ein Anker sein für die Bevölkerung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und diese Rolle werden wir auch in den nächsten Jahren sicherlich spielen müssen.
Welche Schwerpunkte setzt das Rote Kreuz bei der Strategie, die Sie sich ja jetzt gegeben haben, mit Blick auf 2030 und darüber hinaus?
Ja, das ist ein weites Feld. Sie haben es angesprochen, wir haben eine Strategie entwickelt, übrigens gemeinsam mit unseren neuen Landesverbänden. Wir sind eine sehr föderale Organisation. Und die Schwerpunkte liegen aus meiner Sicht relativ deutlich auf der Hand. Wir haben ja ein Leistungsspektrum, das wir jetzt abwickeln, das fest in der Bevölkerung verankert ist, und das wird uns bleiben. Also ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren bei aller Veränderung, die vonstatten geht, weiterhin ein großer Player im Bereich des Rettungsdienstes in Österreich sein werden. Wir werden ein großer Player im Bereich des Blutspendedienstes sein und bleiben. Und was ich glaube und hoffe, wir werden vor allem im Bereich der sozialen Dienste an Bedeutung gewinnen, weil ich bin überzeugt davon, dass das etwas ist, was uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen wird.
Können Sie das ausführen mit den sozialen Diensten und der Sozialpolitik sozusagen, die da eine Rolle spielt?
Also wir sind ja in Österreich, wenn Sie die Leute draußen fragen auf der Straße, was verbinden Sie mit dem Roten Kreuz, werden Sie hören den Rettungsdienst oder die Rettung, Sie werden hören das Blut, dann werden es vielleicht noch die Erste Hilfe und die Katastrophenhilfe sowohl im Inland und als auch im Ausland hören. Viel weniger bekannt ist natürlich, dass wir auch im Bereich der Pflege ein Player sind in diesem Land mit Tausenden, Abertausenden Klientinnen und Klienten, die wir täglich versorgen. Und wir haben zunehmend auch Bedeutung in diesen klassischen sozialen Diensten, wenn man so will. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Wir haben österreichweit sowas wie eine Spontanhilfe, wo Menschen, die einfach nicht mehr weiter wissen, bei uns auftauchen und um Unterstützung ansuchen. Und ich glaube, erfahrungsgemäß, vor allem die letzten Monate, merken wir, dass da ein hoher Anstieg zu merken ist. Und wir werden als Organisation, und jetzt bin ich wieder zurück beim Anfang, mit diesen Sympathie- und Vertrauenswerten auch von den Leuten gefragt werden. Und hier müssen wir uns entsprechend vorbereiten.
Sie haben es schon angesprochen, es klingt so, als ob das Rote Kreuz im Sozialbereich in den kommenden Jahren stärker gefordert sein wird als bisher. Ich denke an Inflation, an steigende Kosten, an die drohende Verarmung und viele Menschen blicken auch mit Sorge in die Zukunft. Das Rote Kreuz warnt in diesem Zusammenhang auch vor Einsparungen auf Kosten der Armen im Sozialbereich. Das Rote Kreuz ist aber auch sehr aktiv, nicht nur in der Spontanhilfe, sondern da gibt es ja andere Bereiche auch noch, wo sie direkt helfen.
Also was wenig bekannt ist, weil Sie das gerade ansprechen, weil es ja durchaus eine Verbindung gibt zwischen Armut und zum Beispiel Bildung. Uns ist klar, uns ist als Organisation Rotes Kreuz vollkommen klar, dass das ein ganz, ganz essentieller Teil ist, der hier bearbeitet gehört. Wir müssen hier als Gesellschaft investieren, wir müssen als Politik investieren in dieses Feld, weil es kann nicht sein, dass wir, wenn man so will, Analphabeten heranzüchten, die dann möglicherweise vom Sozialsystem getragen werden müssen und dann das Sozialsystem belasten. Es ist eine Lose-Lose-Situation, wenn man so will. Und insofern ist es klar, dass wir auch als Rotes Kreuz hier einen Beitrag leisten. Und wir tun das in vielfacher Hinsicht. Auch das ist übrigens sehr, sehr wenig bekannt in der Bevölkerung. Es sind mittlerweile, glaube ich, 18.000 Kinder pro Jahr, die wir als österreichisches Rotes Kreuz in irgendeiner Form in der Lernhilfe und Lernbegleitung betreuen. Kinder, denen wir einen Weg ebnen wollen, dass sie wenigstens einen Schulabschluss haben, um dann wenigstens die Chance zu haben, hier in der Gesellschaft anzukommen und hier auch einen Beitrag leisten zu können und hier für die Gesellschaft auch da zu sein.
Ja, ich glaube, das ist eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe auch des Roten Kreuzes. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen? Weil es geht natürlich einerseits um Qualifikation, aber es geht ja auch um mehr, sozusagen um Lebensqualität oder wie auch immer man das nennen will. Können Sie das
sagen? Ja, es ist ja allseits bekannt, diese Schere Bildung und Armut hat einfach miteinander zu tun. Es hat natürlich auch Bildung mit Gesundheit zu tun. Je weniger Bildungsniveau da ist, da gibt es genügend Studien dafür, desto anfälliger sind auch die Menschen. Sie sind auch ungesünder, wenn man so will. Das heißt, es spricht alles dafür, hier entsprechend zu investieren. Und ich glaube, Robert Dempfer hat mir einmal gesagt, ein Zitat von Wolfgang Glutz, dem Demografen, der einmal gesagt hat, mir fällt eigentlich überhaupt nichts ein, wofür weniger Bildung besser wäre als mehr. Besser kann man das nicht ausdrucken.
Jetzt ist es für einige Menschen bedauerlicherweise trotzdem zu spät. Die stecken schon in einer Armutsspirale. Da hat das Rote Kreuz auf der einen Seite Akuthilfsmaßnahmen wie die Tafeln oder die von Ihnen schon erwähnte Spontanhilfe. Aber wenn wir vom gesellschaftspolitischen Bereich sprechen, haben Sie auch Botschaften an den Gesetzgeber, speziell jetzt an den künftigen Gesetzgeber, was in Österreich in der Armuts- und Sozialpolitik vom Roten Kreuz gefragt wäre oder geraten wäre?
Also da gibt es viele, viele Punkte, die hier anzusprechen sind, aber lassen Sie mich vielleicht zwei, drei besonders herausnehmen. Wir, und das ist nicht nur das Rote Kreuz übrigens alleine, sondern selbstverständlich die Zivilgesellschaft als solche, die in diesem Metier tätig sind, predigen ja jetzt schon seit Jahren mit ihrer Erfahrung der Sozialhilfe neu, wie so schön heißt, dass das offensichtlich in die Sackgasse führt. Also hier geht es ja schon immer wieder darum, dass man diese Mindeststandards einführt und nicht von diesen Höchstsätzen ausgeht. Ich glaube, das ist sicher eine, wenn Sie so wollen, eine Reform der Mindestsicherung, die von vielen Organisationen, die auch sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich haben, entsprechend gefordert wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben ja vorher von Armut gesprochen. Das ist eine klassische Armutsfalle. Und hier reden wir von Menschen, in erster Linie sehr oft sind es alleinerziehende Mütter, die auch sehr oft nicht die Möglichkeit haben, weil sie die Zeit und die Möglichkeit nicht haben zu arbeiten. Wir reden natürlich von Mehrkindfamilien. Auch hier muss sozusagen aufgepasst werden, dass diese Menschen nicht in die Armutsfalle tappen. Also das ist ein Punkt eins. Zweiter Punkt, der auch immer wieder von vielen Organisationen, auch von uns übrigens, gefordert wird, ist diese Anrechnung des Wohnzuschusses, also dass der nicht von der Mindestsicherung abgezogen wird. Ich glaube, das ist essentiell auch, weil sie haben erlebt in den letzten 3 Jahren, wie sich die Mieten entwickelt haben mit diesen Anpassungen. Das ist für viele schlicht und einfach nicht leistbar. Und ich glaube, da ist ein wesentlicher Punkt, wo man einhaken muss. Und wenn man so will, das ist wahrscheinlich für viele politische Parteien oder für einige politische Parteien vielleicht eine nicht so tolle Forderung, aber man muss auch überlegen, ob man beim Arbeitslosengeld entsprechend was macht, um das sozusagen auch armutsfest zu machen. Ich glaube, das sind so 3 Punkte, die spontan hier sind und die jetzt in den bevorstehenden Regierungsverhandlungen zwar eingetütet werden, aber es muss uns eines klar sein, glaube ich, als Gesamtgesellschaft klar sein, und da bin ich ein bisschen skeptisch und ein bisschen pessimistisch für die nächsten Jahre. Wir haben heute wieder die Wirtschaftsprognosen gehört, wir haben heute die neuen Zahlen der Verschuldung gehört. Ich glaube, wer immer diese Regierung bilden wird für die nächsten 5 Jahre, wird nicht umhin kommen, hier entsprechende wahrscheinlich Einsparungsmaßnahmen zu setzen. Und erfahrungsgemäß, und das wissen wir ja nicht nur aus Österreich, erfahrungsgemäß ist sehr oft auch im Sozialbereich ein Hebel, wo man glaubt, einsparen zu müssen.
Ja, wenn man schaut, wie viel des Bruttoinlandsprodukts auf den Sozialbereich für die Ärmsten entfallen, dann ist das eigentlich ein Bruchteil meines Wissens, nicht mal 1 Milliarde Euro. Also könnte man sagen, den Armen kann man gar nicht so viel wegnehmen, damit das Budget dadurch saniert wird.
Ja, natürlich vollkommen recht. Wenn ich das ins Verhältnis setze, ist das natürlich ein Bruchteil, aber das ist sehr oft, wird das natürlich politisch diskutiert und nicht zahlenmäßig diskutiert. Und das wissen wir auch leider Gottes aus der Erfahrung der letzten Jahre.
Haben Sie das Gefühl, dass dieses Thema, was ja alle Sozialorganisationen, Sie haben es gesagt, betonen, hat das genug Sensibilität in der Gesellschaft? Oder ist es nicht auch Aufgabe zum Beispiel des Roten Kreuzes, da einfach, ich sag mal, als Sprachrohr der Betroffenen zu fungieren?
Ich sage Ihnen, in der Zwischenzeit hat es deswegen Sensibilität, weil es immer mehr Leute betrifft. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, es betrifft ja nicht nur den Einzelnen, sondern der hat ja auch ein Umfeld. Insofern werden viel mehr Menschen in den letzten Monaten und Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Problem existiert. Da bin ich überzeugt davon. Ist übrigens dasselbe mit dem Thema Pflege. Wir werden heute bestimmt noch darauf zu sprechen kommen. Das ist dasselbe. Es sind in Österreich wahrscheinlich 1,5 Millionen Menschen direkt mit diesem Thema in irgendeiner Form in Verbindung, sei es, weil sie selbst pflegebedürftig sind, pflegende Angehörige sind oder Angehörige von Menschen sind, die in dieser Situation sind.
Dann bevor wir zum Internationalen kommen, für das Sie ja auch verantwortlich zeichnen, bleiben wir gleich beim Bereich Pflege. Das ist jetzt offensichtlich ein Thema, an dem das Rote Kreuz und andere Organisationen ja schon seit Jahrzehnten dran sind, warnen, darauf hinweisen. Jetzt ist es plötzlich so weit, dass wir laut einer aktuellen Studie bis zum Jahr 2030 Zehntausende Pflegekräfte zusätzlich brauchen werden, dass die Anzahl der Hochaltrigen steigt, die zwangsläufig zu einem hohen Prozentsatz dann pflegebedürftig sein werden. Wo sollen wir jetzt diese Pflegekräfte hernehmen? Was hat das Rote Kreuz da für Vorschläge?
Also zum einen muss man sagen, dass es schon immer bewundernswert ist, wenn man sozusagen dieses Thema hört. Und wenn ich denke, ich bin jetzt 25 Jahre in der Organisation und dieses Thema begleitet mich seit Beginn. Warum? Ich glaube, es gibt wenig, das man so leicht vorhersagen kann wie die Bevölkerungsentwicklung. Und insofern muss man kein großer Prophet sein und auch kein Riesenexperte sein, um auch schon vor 2 Jahrzehnten sagen zu können, wohin sich die Gesellschaft entwickelt und selbstverständlich, wohin sich die Pflegebedürftigkeit entwickeln kann. Das heißt, vieles dieser Dinge, die wir heute sagen, haben wir schon vor 20 Jahren gesagt. Es ist immer bruchstückhaft, was passiert in dem Zusammenhang. Ich glaube, der Pflegebereich ist auch jener, der wirklich am meisten unter dem Thema Föderalismus leidet. Ich bin kein Feind des Föderalismus, das möchte ich gleich dazu sagen, weil ich bin ein Freund eines gut gemanagten Föderalismus. Aber der Föderalismus treibt gerade im Bereich der Pflege durchaus seine Blüten. Ich glaube, das hat schlicht und einfach großen Einfluss, dass diese Dinge nicht so passieren. Also das ist das eine, was ich sagen muss. Gleichzeitig muss man jetzt der letzten Regierung zugute halten, dass sie sehr, sehr viel in diesem Bereich getan hat. Also es sind einige Dinge passiert in den letzten 5 Jahren und man darf das auch nicht kleinreden. Also ich bin nie der Freund, immer nur hinzutögeln, sondern man muss auch anerkennen, wenn was passiert. Und die letzte Regierung hat definitiv versucht, hier Pflöcke einzuschlagen, die in die richtige Richtung gehen. Ob es rechtzeitig ist, ob es reicht, das wage ich zu bezweifeln, weil Sie haben gesagt, allein im Personalbereich werden wir massive Probleme kriegen. Und die werden wir übrigens nicht aus dem Ausland importieren können. Das ist ja auch ein Thema, von dem, mit dem immer geredet wird. Das ist ein kleiner Baustein in dem Zusammenhang. Aber da geht es um Ausbildungsplätze schaffen. Da geht es um bessere Nostrifizierungsverfahren, schnellere Nostrifizierungsverfahren von Menschen, die bereits bei uns sind, die ja arbeiten könnten, aber sehr oft nicht arbeiten dürfen. Und ein Teil davon kann natürlich auch aus dem Ausland kommen. Aber grundsätzlich muss man sagen, hier warne ich schon seit vielen, vielen Jahren davor, dass uns hier eine große, große Baustelle bevorsteht.
Geht es auch um bessere Bezahlung als Zeichen der Wertschätzung für die Pflegekräfte selbst? Oder bessere Arbeitsbedingungen?
Ich glaube, das Zweite ist einmal viel, viel wichtiger. Mehr Bezahlung ist immer gut. Nur ob es das System verträgt, das ist eine andere Frage. Sie dürfen ja nicht vergessen, Organisationen, die mit Pflegekräften arbeiten und die Finanzierung über die öffentliche Hand bekommen, können ja den Pflegekräften nicht mehr bezahlen, als sie dann tatsächlich bekommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das muss man auch einmal klar sagen. Aber es gibt ja viele Studien auch und Gespräche mit Pflegerinnen und Pflegern. Das Geld ist nicht das Allerwichtigste. Pflegeberuf ist für viele tatsächlich eine Berufung. Das machen sie ja nicht in erster Linie wegen des Geldes. Es geht tatsächlich um Arbeitsbedingungen. Es geht darum, dass den Pflegerinnen und Pflegern auch eine Möglichkeit gegeben wird, das zu tun, was sie gerne tun, nämlich Zeit am Patienten, am Klienten zu verbringen. Und das kommt natürlich in diesen Minutentakten, die da eingehalten werden, viel zu kurz.
Wenn man sie reden hört oder auch wenn man sie ein bisschen kennt, spürt man so ein bisschen das Kämpferische auch bei Themen wie Armut und Pflege. Der Publizist Gundolf Freiermuth, der hat vor einigen Jahren mal geschrieben, das Rote Kreuz sei, Zitat, die Heimstatt all derer, die dem Elend der Welt zwar nicht den Rücken kehren wollen, aber auch nicht die Stirn bieten wollen. Also sozusagen, man will zwar helfen, aber will eigentlich nicht wirklich sich sozusagen einbringen in irgendeinem kritischen. Das bei Ihnen spüre ich schon, dass das eigentlich heutzutage anders ist, oder?
Ja, es hängt immer davon ab, in welchem Kontext das passiert. Das muss man ja ganz, ganz, ganz deutlich sagen. Das Rote Kreuz, und wir werden heute sicherlich auch noch über den internationalen Aspekt reden, hat ja international eine ganz andere Rolle als viele andere Hilfsorganisationen. Ein gesetzliches Mandat und so weiter, also vielleicht reden wir später noch darüber. Und hier ist es nicht immer angebracht, Stirn zu bieten, laut zu sein, zu schreien. Weil das können ruhig andere machen. Wir wollen uns den Zugang zu allen erhalten und das ist ein ganz essentieller Teil der Arbeit des Roten Kreuzes. Ohne das geht's nicht. Ich bin auch der Meinung, auch hier in Österreich müssen wir nicht alles kommentieren. Wir müssen nicht jeden einzelnen politischen Schritt kommentieren. Das ist eigentlich nicht unser Job. Wann es unser Job wird, meines Erachtens nach, ist, wenn es darum geht, Bedürftigen, unter den meistbedürftigen, ein entsprechendes Leben in Würde zu ermöglichen. Und wenn es da Tendenzen gibt, die das verunmöglichen, dann glaube ich schon, dass auch das Rote Kreuz die Aufgabe hat, einmal mit dem Finger drauf zu zeigen oder, wie Sie sagen, die Stirn zu bieten. Aber das ist nicht etwas, wir werden uns nicht ins politische Tagesgeschäft einmischen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Und die Aufgaben sind ja gewissermaßen in der Welt der NGOs, das Rote Kreuz ist ja keine NGOs, aber Teil der Zivilgesellschaft, ja auch durchaus komplementär. Amnesty International macht zum Beispiel auch Arbeit, die man wertschätzen muss, aber man kann eben dann nicht erwarten, dass Delegierte von Amnesty International irgendwo in Gefängnisse mit Kriegsgefangenen gelassen werden. Das ist beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz vermutlich anders, nehme ich an, und das hat damit zu tun, mit dieser Verschwiegenheit.
Ja, selbstverständlich, und ich glaube, ich habe das vorhin erwähnt, ohne dieses Vertrauen in alle Richtungen kann diese Arbeit, diese so wichtige internationale Arbeit, vor allem, Sie sprechen einen Punkt an von vielen Punkten, es ist dieses Thema Gefangenenbesuche, müssen Sie sich einmal vorstellen, da gibt es zigtausende Menschen in Gefängnissen weltweit, wo das Rote Kreuz in Wahrheit der letzte Anker ist, wo die Menschen noch die Möglichkeit haben zu sprechen, ihre Sorgen in irgendeiner Form zu teilen, möglicherweise sogar noch in irgendeiner Form den Familien irgendwelche Nachrichten auch mitgeben zu können. Und das ist so, so wichtig, das wird ja vollkommen unterschätzt. Und wenn das Rote Kreuz da jedes Mal nach so einem Gefangenenbesuch rausgehen würde und sagen, du böser Staat oder du böse Gruppe, was du da tust, ist unmöglich und das möglichst in CNN, ja, dann wird er das nächste Mal nicht mehr hinkommen. Und dann muss man sich ernsthaft fragen, was ist jetzt das Bessere? Still zu sein, um auf diesem Weg dann zu schauen, ob irgendwelche Verbesserungen der Lebensbedingungen erreichbar sind oder im Medienfokus zu stehen, ja, ich bin so gut, weil ich das Böse anspreche. Also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein.
Also sich das Vertrauen aller zu erhalten, wie es im Grundsatz der Neutralität heißt. Bleiben wir vielleicht gleich in einem größeren Weltkreis. Wir haben von Armut gesprochen, wir haben von Bildung gesprochen. Jetzt ist es eine Tatsache, dass weltweit eine Viertelmilliarde Kinder nicht zur Schule geht. 16% der Menschen weltweit sind überhaupt Analphabeten. Und wenn man das zusammenzählt, dann müsste man eigentlich sagen, hunderte Millionen Menschen wären in der Lage, sich aus bitterster Armut zu befreien, wenn sie wenigstens lesen und schreiben könnten. Schlägt sich das in den Hilfsprogrammen des Roten Kreuzes auch international nieder?
Ich gebe Ihnen vielleicht ein oder zwei Beispiele, was auch wahrscheinlich nicht sofort ersichtlich wäre, aber es ist ja bekannt, dass das Österreichische Rote Kreuz eine hohe Expertise im Bereich Water Sanitation Hygiene hat. Wir nennen das im Fachbegriff WASH. Nahezu alle unserer Programme international, vor allem jetzt am afrikanischen Kontinent im konkreten Fall, haben irgendetwas mit dem Thema WASH zu tun. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, wenn Sie im Rahmen dieser Programme dafür sorgen, dass Mädchen oder Buben nicht stundenlang, kilometerweit zu einer Wasserstelle gehen müssen, um Wasser zu holen und wieder zurückzukommen und dadurch gar keine Möglichkeit haben, irgendeine Schule zu besuchen, dann haben sie mit einem Schlag schon sehr, sehr viel erreicht, indem sie die Wasserversorgung verbessern und sichern und diesen Menschen auch die Zeit geben, das zu tun, was sie gerade gesagt haben, nämlich entsprechend möglicherweise in die Schule zu gehen und ein gewisses Bildungsniveau zu erreichen. Das ist ein klassisches Beispiel, aber auch hier sind wir natürlich international gefordert.
Das hat auch eine ökonomische und eine demografische Dimension, oder?
Natürlich. Sie sagen es, ist keine Frage.
Das heißt, in einem simplen Satz ausgedrückt, die Mädchen und Buben, die heute jeden Tag Wasser schleppen, sind die Analphabeten und Analphabetinnen von morgen. Und das ist etwas, das das Rote Kreuz mit seinen Programmen auch verhindert.
Ja, natürlich. Also wir versuchen das Beste daraus zu machen. Es funktioniert ja nicht immer und die schiere Zahl ist ja, Sie haben es ja erwähnt, da geht es ja um wirklich Millionen von Menschen und das ist natürlich nicht alleine vom Roten Kreuz zu stemmen. Das muss auch vollkommen klar sein. Das muss eine internationale Anstrengung sein. Aber es ist ja tatsächlich so, das eine ist dieses Thema Bildung, das zweite wirkliche Thema mittlerweile im internationalen Kontext sind ja die Konflikte, die extrem zugenommen haben in den letzten Jahren. Das ist unglaublich und das ist eigentlich ein Trauerspiel, muss man mittlerweile auch schon sagen, zu sehen, dass eben die internationale Staatengemeinschaft ist einfach nicht mehr in der Lage oder vielleicht auch nicht mehr willens, das kann ja auch sein, diese Konflikte in irgendeiner Form einzudämmen, mit all den Folgen, die da dazukommen. Das heißt, die Menschen werden immer aus Konfliktgebieten fliehen, werden irgendwo anders Schutz suchen und da ist der Schritt eins, ist diese Konflikte einzudämmen. Wenn Sie heute in den Sudan schauen, das sind Verhältnisse, die sind unbeschreiblich, sind kaum in der Öffentlichkeit, nur weil sich dort zwei rivalisierende Köpfe, sich die Köpfe im wahrsten Sinne des Wortes einschlagen und das immer und wie es immer in Konflikten ist, auf dem Rücken der Zivilbevölkerung.
Ich meine, Sie sprechen ja sozusagen aus Erfahrung, weil Sie ja auch selber in solche Gebiete wie die Ukraine oder den Nahen Osten reisen. Und das ist ja auch eine zentrale Dimension der unruhigen Zeiten, über die wir gesprochen haben. Wie erleben Sie das, also auch persönlich, diese Dinge anzuschauen?
Ein Beispiel, ich war vor nicht 3 oder 4 Monaten im Libanon, an der Südgrenze, wo die letzten Tage, wie sie den Medien entnommen werden, es rund geht. Schon damals, das war vor 4 Monaten, mussten aus dieser Region knapp 100.000 Menschen in den Norden fliehen. Jetzt ist es der Rest, der in diesem Streifen wohnt, wird auch noch nach Norden kommen. Das ist das eine, was einen natürlich beschäftigt, weil man da noch viel näher dran ist. Und das zweite, was in dem Zusammenhang das wirklich, wirklich Wahnsinnige ist, wenn Sie jetzt wissen, dass Menschen nach Syrien fliehen.
Ist das nicht völlig absurd?
Völlig absurd. Über 12 oder 13 Jahre fliehen Millionen Menschen aus diesem Staat, weil sie dort nicht mehr sicher leben können. Und jetzt fliehen tausende Menschen täglich nach Syrien. Und das, allein dieses Bild gibt ja wieder, in welchen verrückten Zeiten wir uns da befinden.
Ja. Ja, über diese verrückten Zeiten wollen wir auch im Rahmen dieses Podcasts sozusagen berichten und immer, wie gesagt, mit Blick auf das Rote Kreuz und seine Arbeit. Was erwarten Sie sich persönlich auch von diesen Podcasts, Interviews? Weil wir sprechen ja mit Leuten aus allen Bereichen der Gesellschaft.
Ich glaube, es ist wichtig, dass sich das Rote Kreuz, auch das österreichische Rote Kreuz, auch Rat von außen holt. Von Menschen, die in der Gesellschaft verankert sind, die hohe Expertise in diversen Bereichen haben. Und wir müssen, wie jede andere Organisation, lernen. Wir müssen die Augen offen halten, wir müssen uns den neuen Entwicklungen stellen und wir müssen von diesen Menschen eben lernen, wie wir uns auch ausrichten können in diesen Zeiten und bei diesen neuen Entwicklungen. Ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell und das ist das Interessante und Spannende natürlich der Arbeit des Roten Kreuzes, weil es so viele Bereiche betrifft. Es ist ja vollkommen egal, Sie können ja Experten aus allen Bereichen herholen, Sie werden in irgendeiner Form mit der Arbeit des Roten Kreuzes in Verbindung sein und das ist natürlich das sehr, sehr Spannende daran.
Ich greife jetzt das Stichwort von Pluralismus auf. In einer pluralistischen Gesellschaft kann man natürlich nur pluralistisch agieren. Gilt das für das Rote Kreuz auch nach innen, wenn ich jetzt an gewisse Tendenzen unserer Zeit denke, wie beispielsweise Vielfalt, Diversität?
Ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema. Ich glaube, es ist in der Organisation ist es bekannt, dass es mir sogar persönlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wir haben jetzt ein entsprechendes Strategiepapier zu diesem Thema auch verfasst, weil ich einfach glaube, dass eine Organisation, die so eine Breitenwirkung hat wie das Rote Kreuz, auch in seiner Mitarbeiterschar ein Abbild der Gesellschaft sein muss und meistens auch ist. Und hier gilt es natürlich, alle Teile dieser Gesellschaft abzuholen. Und das ist, glaube ich, eine ganz essentielle Botschaft. Und das ist etwas, wohin ich das Rote Kreuz auch in irgendeiner Form auch bringen will, dass wir offen sind für alle. Wir sind eine freiwillige Organisation mit 75.000 Menschen, die uns freiwillig unterstützen und ich sage jetzt immer, uns unterstützen, sie unterstützen die Gesellschaft, weil dieses Land würde nicht so funktionieren, wenn es diese Freiwilligen nicht gäbe und diese Freiwilligen müssen ein Abbild der Gesellschaft sein, die sollen aus allen Gesellschaftsschichten kommen, weil sie nur so auch die Organisation weiterbringen. Vielfalt bringt die Organisation selbstverständlich auch weiter.
Also für alle offen, auch wie es in den Rotkreuz-Grundsätzen steht. In diesen Podcasts, die jetzt regelmäßig alle 2 Monate erscheinen sollen, geht es eben auch um Pluralismus nach innen und außen, um relevante Fragen unserer Zeit zu erörtern und auch durchaus zu einer Zeitdiagnose zu kommen. Das heißt, das Rote Kreuz als Organisation der Aktion, da bringen wir ein bisschen das Element der Reflexion hinein. Ich glaube, wir haben in der letzten halben Stunde gemerkt, dass Ihr Leben als Führungskraft in dieser Organisation jetzt nicht unbedingt mit einer ruhigen Kugel in Verbindung gebracht werden kann. Wie erholen Sie persönlich sich denn von dieser täglichen Aktion? Wo finden Sie Zeit für Reflexion?
Ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Teil, und da bin ich in der glücklichen Lage, das auch zu haben, ist selbstverständlich die Familie. Also selbstverständlich Frau und Kinder, die einen Erden, die einen einordnen, das ist einmal Punkt 1. Punkt zwei, was für mich natürlich auch ganz, ganz wesentlich ist immer, und wir haben es im Gespräch auch gesagt, das sind die internationalen Reisen in Gebiete, wo du auf Menschen triffst, die das Schicksal hart getroffen hat. Das aber gleichzeitig immer wieder dazu führt, wenn sie in Wien ankommen, sie mit Demut erfüllt. Das ist schlicht und einfach so. Das habe ich sehr, sehr oft erlebt. Und glaube ich, das kommt uns allen nicht schlecht an, das immer wieder mal zu machen, nämlich demütig sein in Zeiten wie diesen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch das zu reflektieren.
Michael Jopresnik, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, vielen Dank. Wirklich vielen herzlichen Dank für diesen tiefen und höchst interessanten Einblick in Ihre Arbeit und nicht zuletzt die gesellschaftspolitische Dimension Ihres Engagements.
Vielen Dank.
Die nächste Ausgabe des gesellschaftspolitischen Podcasts, genauer gesagt, erscheint im Dezember. Wir sprechen dann mit Karin Heitzmann von der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie ist eine der Top-Expertinnen des Landes zum Thema Armut und wir diskutieren mit ihr über die Frage, wie arm sind Österreichs Kinder wirklich? Für heute vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast hören, abonnieren, weiterempfehlen und machen Sie es gut und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Vielen Dank.